Also es ist schon extrem krass, wie viel Geld im Amateurfußball steckt.
Da ist der Eigentümer Farhad Moshiri mal in den Keller gestiegen und hat 120 Millionen rausgeholt und dann in England auf den Tisch gelegt.
Als Definition könnte man vielleicht sagen, eine Trendsportart, ja, das sind quasi neue Sportarten, die sich irgendwie von traditionellen Sportarten abgrenzen lassen.
Und jetzt haben natürlich traditionelle Sportarten Angst. Ich sehe jetzt auch keine Punkte, die jetzt sich negativ auswirken würden, dass die Sportart sofort sterben würde.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Da sind wir zwei wieder, der Lennart und ich. Und wir haben jede Menge Themen und Meinungen im Gepäck und verlieren gar nicht viel Zeit, sondern beginnen direkt mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Hallo zusammen auch von meiner Seite. Ja, ich fange direkt mit dem Thema an, wo ich selber vielleicht auch sogar ein bisschen drin bin. Und zwar geht es um den Amateurfußball. Da gab es in den vergangenen Tagen, Wochen eine interessante ARD-Doku, die hieß Milliardenspiel Amateurfußball. Und da geht es einfach darum, was für riesige Summen im Amateurfußball fließen. Und zwar pro Jahr mehr als 1 Milliarde Euro. Und man geht durch Befragungen davon aus, dass über 500 Millionen Euro davon ja an der Steuer quasi vorbeigehen. Und wenn man sich die DFB-Statuten anguckt, dann darf man im Amateurfußball die sogenannte Aufwandsentschädigung von bis zu 250 Euro steuerfrei und ohne Probleme zahlen. Man hört aber immer wieder, dass die Summen deutlich höher sind und einzelne Spieler teilweise 600, 700 Euro bekommen.
Und bei dir, Lennart?
Bei uns läuft das alles sauber.
Okay.
Natürlich.
Welcher Liga bist du nochmal unterwegs?
Landesliga.
Okay.
Ja, also 6., 7. Liga ist das. Und neben diesem Geld, es sind natürlich nur Schätzungen, die da sind, man kann nicht davon ausgehen, dass die so um 1:1 stimmen, aber es geht schon mit Sicherheit in die Richtung. Neben diesem Geld werden auch immer wieder andere Leistungen gemacht, ne? Dann irgendwie so hinter der Hand, dann wird dem, du hast gerade irgendwas davon erzählt, mit einem Dach wird dann irgendwie gebaut.
Handwerkerleistung, Urlaub, ja. Leasingfahrzeug.
Oder es werden Ausbildungsplätze beschafft, was halt natürlich super ist, oder Wohnungen irgendwie. Also es ist schon extrem krass, wie viel Geld im Amateurfußball steckt.
Interessant finde ich ja auch, dass Hajo Seppelt, eigentlich der führende Redakteur dieser ARD-Dokumentation, ja eigentlich bekannt ist, durch dass er eben Dopingfahnder ist, journalistischer Dopingfahnder ist. Und dass er erfolgreich gemacht hat, dass der sich jetzt hier mit dem Thema Korruption eigentlich und Steuerhinterziehung beschäftigt, ist neu. Interessant fand ich, dass man anonym von der Bundesliga bis zur, 7, 8, 9 Ligen in Deutschland im Fußball eine Befragung durchgeführt hat. Und über 10.000 Menschen haben sich beteiligt und haben gesagt, ja, ich kriege jetzt die Leistung und so und so. Und haben das eigentlich mehr oder weniger als normal angesehen und notwendig angesehen. Und das hat mich schon überrascht, denn im Grunde müsste jetzt die ARD die Informationen an die Staatsanwaltschaft übergeben, denn es wäre rein juristisch gesehen wirklich Veruntreuung von Geldern und eben Steuerhinterziehung mit der Folge von Haft- oder Geldstrafe und dem Entzug der Gemeinnützigkeit von Vereinen.
Die Frage ist natürlich, wie kannst du das prüfen? Ne? Also ist der Verein, die werden es natürlich nicht doof machen, die werden dem Spieler selber wahrscheinlich die 250 Euro geben und hinter der Hand bekommt er dann von einem privaten Sponsor in einem Briefumschlag das Geld bar und das kannst du nicht überprüfen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass das so ist und wenn es so einfach wäre zu prüfen, dann hätte das die Staatsanwaltschaft mit Sicherheit schon getan und ja, ist einfach extrem. Ich finde die Idee dieser Aufwandsentschädigung, die ist eigentlich gut, weil die Spieler, zum Beispiel wir jetzt, wir haben dreimal die Woche Training, wir haben ein Spiel am Wochenende, wo der ganze Sonntag quasi bei Auswärtsspielen tot ist, weil du eine Stunde, anderthalb Stunden fährst. Und natürlich hast du auch Spritkosten, wenn du immer zum Training fährst oder zu Auswärtsspielen dann fährst. Das ist natürlich, die Idee ist gut. Aber es kann eigentlich nicht sein, weil ich sag's ganz ehrlich, ist natürlich, ich gehe davon aus, beim Großteil auch so, ich würde es auch für kein Geld der Welt will ich Fußball spielen. Also ich würde auch für 0 Cent weiterhin genauso einen Aufwand betreiben, weil es einfach mein Hobby ist. Aber trotzdem ist es natürlich schön, ein bisschen dafür entlohnt zu werden. Aber ja, ich weiß nicht, wie man das...
Sportökonomisch gesehen läuft das ja unter dem Begriff der Anreizsysteme. Du hast ja Punktprämie, Auflaufprämie, Siegprämie, was noch alles. Und das ist ja auch gut, weil man will ja in der Mannschaftsleistung maximale Einzelleistung haben. Und da sind solche Geldangebote schon ein Anreiz, um jetzt auch noch in der 90. Minute ein Tor schießen zu wollen. Finde ich gut. Muss man nur eben schauen, wie das im Rahmen bleibt. Ich hoffe nicht, dass es ein Verdachtsjournalismus ist, der jetzt hier bei der ARD immerhin gemacht worden ist, wie man mit Zahlen umgeht. Man hat ja nicht ohne Grund in der noch in der Mediathek hinterlegten Sendung gesagt, ja, das ist statistisch alles in Ordnung, wir haben das von Profis überprüfen lassen, das stimmt alles. Aber die Hochrechnung 500 Millionen Euro Schwarzgeld, wenn das Geld im Umschlag kommt, klingt ein bisschen nach Boulevard.
Definitiv. Apropos Geld im Fußball, ich glaube, du hattest noch ein anderes
gutes
Beispiel.
Die Premier League Club in England, der FC Everton, der braucht natürlich wie viele andere Clubs dringend Geld. Und da ist der Eigentümer Farhad Moshiri mal in den Keller gestiegen und hat 120 Millionen rausgeholt und dann in England auf den Tisch gelegt. Und schon läuft es wieder ganz gut. Denn auf der einen Seite ist natürlich jetzt für den Erstligisten die Corona-Pandemie natürlich auch ein Problem gewesen. Zum Zweiten befindet man sich im Abstiegskampf, braucht also neue Leute und gleichzeitig will man den Bau des neuen Stadions vorantreiben. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Alle drei zurückliegenden Geschäftsjahre haben immerhin ein Minus von 265 Millionen englischen Pfund verursacht. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn jemand mit einem 94,1%igen Anteil sagt, ist doch kein Problem, hier ist die Kohle, lege ich mal hin. Ist, glaube ich, für Deutschland undenkbar.
Ja, und ob das langfristig so erfolgreich ist, einfach ein bisschen Geld reinpumpen und dann mal irgendwie auf Not irgendwelche Spieler kaufen oder was auch immer, ist natürlich auch die andere Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Ich glaube immer noch daran, dass es, wie Bayern es zum Beispiel macht, die haben zwar viel Geld, aber die haben sich das gut erarbeitet und weil die wirtschaftlich sinnvoll gearbeitet haben. Und dann einfach, weil du Probleme hast, da wieder Geld reinpumpen.
Aber Corona ist immer noch ein großes Problem.
Definitiv, findet nämlich auch Hans-Joachim Watzke, der BVB-Boss, der hat sich nämlich jetzt gegen die Corona-Politik in Deutschland, er hat sich darüber beschwert und meinte, es kann doch nicht sein, dass wir nur 750 Leute im Stadion, was offen ist, wo es draußen ist, dass man quasi draußen quasi ausgesperrt wird, findet er, kann nicht sein. Er denkt natürlich an seinen BVB, dass du natürlich die Zuschauereinnahmen und die Stimmung im Stadion haben willst, um auch wieder diesen Heimvorteil zu bekommen. Aber er hat sich da sehr kritisch gegen die Corona-Politik geäußert.
Interessant finde ich, dass Donata Hopfen, die neue DFL-Chefin, nicht so laut in den Medien unterwegs ist. Möglicherweise deutet sich da eine gewisse Machtpolitik an. Ist Watzke im Aufsichtsrat der DFL demnächst der Mann, der nach außen spricht? Oder ist es nicht doch die eigentliche Funktionsträgerin, Frau Hopfen?
Ja, vielleicht ist sie ja auch jetzt gerade am Anfang noch ein bisschen ruhiger und vielleicht wird das noch auch von ihrer Seite kommen. Aber gut, Watzke sieht die Corona-Politik, wie gesagt, negativ, natürlich mit dem Hintergedanken der eigenen Interessen des BVB. Gut, die Sport-Business-Woche war jetzt sehr fußballlastig. Ich würde aber sagen, wir gehen mal zum Thema der Woche. Das hat nämlich nichts mit Fußball zu tun.
Das Thema der Woche.
Genau, und zwar müssen wir hier an dieser Stelle einmal ein dickes Dankeschön an den Pirmin Asfalk, der sich bei uns gemeldet hat. Er hatte nämlich gesagt, er fände es cool, wenn wir einfach mal über Trendsportarten wie zum Beispiel Padel-Tennis sprechen und was da für Potenziale stecken. Und unsere Idee war jetzt erstmal, dass wir generell mit dem Thema Trendsportarten beginnen. Als Definition könnte man vielleicht sagen, eine Trendsportart, ja, das sind quasi neue Sportarten, die sich irgendwie von traditionellen Sportarten abgrenzen lassen. Also Padel-Tennis beispielsweise hört man schon im Namen, ist so ein bisschen angelegt an Tennis, aber in einer anderen Form. Die Frage ist jetzt, Gerhard, die ich dir direkt mal am Anfang stellen kann, was glaubst du, können Trendsportarten, man hört den Namen Trend, hört sich erstmal kurz an, ein Trend hält kurz an, glaubst du, dass die auch langfristig erfolgreich sind oder ist es meist wirklich nur ein kurzer Hype?
Genau, die Unterscheidung ist sehr sinnvoll, dass man sagt, ein Trend ist etwas, was vielleicht auch modisch ist, so wie in der Bekleidungsindustrie. Ob es dann eben langfristig hält, hängt von vielen Faktoren ab. Also insbesondere natürlich von der Frage, inwieweit wird es von der Industrie unterstützt, denn du brauchst dann auch entsprechende Geräte, Sportausrüstung, wie man so auf der einen Seite sagt. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich Menschen, die das cool finden, die eben sagen, nee, Fußball habe ich jetzt genug von, ich mache jetzt mal was anderes. Und das sind Faktoren, die man nicht immer selber in der Hand hat. Oftmals beginnt es mit Freaks. Wir werden nachher ja die 5 Stufen der Phasen einer Trendsportart uns anschauen. Aber oft fängt es mit Freaks an oder mit Umständen an, die jetzt so gar nicht geplant waren. Und dann ist es die Frage, ist es eben der Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht oder eben nicht?
Genau, die Phase, von der du gerade gesprochen hast, die nennt sich, ist die erste Phase einer Trendsportart und die nennt sich in der Wissenschaft Invention. Und genau, da geht es einfach darum, dass irgendwelche Freaks oder Pioniere die Sportart ausüben, weil die zum Beispiel, ich sage jetzt mal Fußball spielen und dann merken, oh, das wäre doch cool, wenn man das so und so abändert, lass uns da doch eine neue Sportart draus machen und das einfach spielen. In der zweiten Phase der Innovation, da geht es darum, dass die Teilnehmer wachsen und es wird auch Material und Technik für die Sportart verbessert. Das heißt, es wird quasi tatsächlich so langsam eine eigenständige neue Sportart also Trendsportart. Die dritte Phase in der Wissenschaft ist die Entfaltung und das Wachstum. Ja, da nehmen so langsam die Massenmedien Einfluss auf die Sportart, die wird bekannter und es kommt auch zu ersten Konflikten mit den traditionellen Sportarten, weil man das nicht mehr so zu 100% unterscheiden kann und weiß oder sagt, warum ist das jetzt eine neue Sportart? Wir haben doch hier unsere traditionelle Sportart, warum muss das so abgeändert werden?
Und in dieser Phase kommen wir jetzt wissenschaftlich gesehen zu den Five Forces nach Porter, also die Kräfte, die auf einen Markt wirken. Und jetzt haben natürlich traditionelle Sportarten Angst. Jetzt
ja,
kommt ein anderer Anbieter, der könnte uns jetzt die Kunden, das Geld, die Aufmerksamkeit in den Medien wegziehen. Und das ist, glaube ich, die Phase, wo man sagt, dann klappt es oder es klappt nicht, dann eben in die weitere Phase.
Genau, das ist die vierte Phase, die Reife und Diffusion. Und da geht es einfach darum, viele Menschen finden immer neue Sachen cool und aufregend. Also warum soll ich diese traditionelle, langweilige Sportart machen, wenn ich halt so eine Trendsportart, die halt cool und neu ist und die neue Elemente mit sich bringt, lass uns das doch machen. Und dann wird der Trend eben zum Allgemeinen gut und die Sportart verbreitet sich. Und dann kommen wir auch schon in die letzte Phase, das ist die Sättigung und der Niedergang, was bei Trendsportarten meistens so ist. Weshalb wir wieder auf unsere Ausgangsfrage kommen, ist die Trendsportart langfristig erfolgreich oder meistens nur ein kurzer Hype? Meistens ist es wirklich tatsächlich nur ein kurzer Hype, weil die Marktnischen dann irgendwann besetzt sind und die Wachstumsraten sinken.
Interessant ist ja, so wie in dem Beispiel, was wir uns heute angucken mit Paddle-Tennis, dass es eine Kombination ist. Also es ist nicht eine ganz neue Sportart, wie Titus Dietmann mit Skateboard ja in Münster deutschlandweit und weltweit bekannt gemacht hat, sondern es ist so eine Kombination, nicht? Du hast ja auch ein paar beliebte Trendsportarten mal rausgesucht.
Genau, 2021 könnte ich einfach mal auflisten, was so die beliebtesten Trendsportarten in Deutschland waren. Und wenn man sich die Namen durchliest, ist es nicht Tennis, Fußball, was alles keine Trendsportarten sind, sondern es heißt Trailrunning, Skitouring, Airboarding, Stand-Up-Paddling, Racquetlon und tatsächlich auch Paddle-Tennis. Und man hört das so ein bisschen, Skitouring, mit Sicherheit irgendwo bei Ski andecken. Airboarding, mit Snowboarding wahrscheinlich, einfach nur in der Luft. Stand-Up-Paddling hat was mit Paddeln zu tun, aber halt im Stehen. Also man sieht wirklich, und Paddle-Tennis halt, natürlich an Tennis angelegt. Also man sieht, wie wir es in der Theorie schon haben, ist es in der Praxis tatsächlich so, dass die Trendsportarten sich wirklich an traditionellen Sportarten ja hochziehen, sag ich mal, und daraus entstehen.
Lass uns da mal jetzt von der Wissenschaft in die Praxis gehen, konkret mit dem Beispiel Paddle-Tennis. Ne? Also warum heißt das so und wie hat sich das geschichtlich entwickelt? Vielleicht können wir da mal ein bisschen in die Historie einsteigen. Also Tennis ist klar, Paddle, das ist deswegen, weil es sieht so ein bisschen aus wie das Kanu. Paddle. Und dadurch entsteht eben dieses Kofferwort von Paddle-Tennis. Es gibt bei der Geschichte zwei Varianten. Die eine, die ich als eher unwahrscheinlich erachte, ist eben, dass ein Episkopalpriester aus New York, Frank Pier Beale, dort gemeint hätte, er müsste das mal anfangen und als Freizeitaktivität für Kinder im Manhattan zu schaffen. Eher wahrscheinlich finde ich, dass es wirklich in Mexiko seinen Ursprung gefunden hat. Und zwar im Jahre 1965. Dort gab es eben einen Enrique Conquerera. Und der hat eben auf seinem eigenen Grundstück versucht, einen Tennisplatz zu bauen, aber sein Grundstück war zu klein. Und dann hat er berichtet, na, da mache ich eben eine kleinere Ausführung und vielleicht nur die Hälfte vom Tennisplatz. Und ja, dann hat er es halt gebaut und festgestellt, dass eben drei Seiten seines Platzes eben aus Mauern bestehen. Und dann hat er festgestellt, ich kann es ja ein bisschen verändern, das Tennis. Ich mache gleich vier Mauern. Und dann ging es eben Schritt für Schritt weiter. Und das war aber noch nicht sozusagen der Durchbruch. Dann sind natürlich Freunde und Bekannte, die ihn besucht haben, haben auf das Spielfeld da mal ein paar Bälle gekloppt. Aber der eigentliche Durchbruch kam dann eigentlich durch Prinz Alfonso Hohenlohe. Denn der ist ja nicht nur bekannter Gründer des spanischen Marbella-Clubs, sondern der hat auch gesagt, Mensch, da machen wir wirklich mal was Großes draus und hat dann in diesem Club in Marbella zwei Plätze nach der Vorlage von ihm entwickelt. Und dann kamen Hotelgäste, Freunde, Geschäftsleute aus aller Welt. Und dann ist das praktisch von dort aus, insbesondere durch Mittel- und Südamerika, in alle Welt gegangen.
Aber super cool, wenn ich jetzt diese Geschichte einfach mal höre und ich habe immer so ein bisschen auf meinen Zettel mit diesen fünf Phasen der Trendsportart geguckt. Das passt wirklich so. Ne? Du hast quasi einfach eine Ausübung als Freak-Pionier, du hast diese Idee und dann entwickelt sich das mit der Zeit. Dann kommen neue Ideen dazu, weil die eigentliche Idee war ja, einen Tennisplatz zu bauen. Dann, das war nicht umsetzbar und dadurch hat sich durch irgendwelche Umstände halt diese Sportart Paddle-Tennis entwickelt. Super
und,
spannend.
Und überleg mal, 2019 gab es allein 5 Millionen Spieler nur im Bereich Mittel- und Südamerika. Und später ist es dann eben nach Nordeuropa, Zentraleuropa und auch nach Deutschland gekommen.
Genau, wie du schon sagst, es ist halt vor allem in Mittel- und Südamerika, so wie in Spanien. Und in Spanien ist es sogar die zweitbeliebteste Breiten- und Wettkampfsportart nach Fußball. Also kann man vielleicht sagen, in Spanien könnte sich oder hat sich schon quasi Padel Tennis als richtige Sportart entwickelt und ist nicht mehr, vielleicht ist sie schon von einer Trendsportart zur richtigen Sportart oder langfristig erfolgreichen Sportart geworden. Wer weiß.
Um das zu schaffen, braucht man eben Strukturen. Das ist eben nicht anders machbar, weil gerade eben im Wettkampfsport brauchst du eben Strukturen, kaskadenartiger Aufbau, den wir uns immer wieder erzählen. Und der Padel-Verband hat eben einen Weltverband geschaffen, FIPR, ne? 40 Mitglieder, in Europa gibt es 18, Gründungsmitglied war auch der deutsche Padel-Verband. Und durch das man dann eben angefangen hat, Strukturen zu schaffen mit allen Altersklassen, mit Welt- und Europameisterschaften, natürlich deutsche Meisterschaften bezogen auf Deutschland, ist es eben möglich, mit diesen Strukturen auch Rahmen zu haben, dass es auch bleibt und damit eben im Bereich der vierten Phase Reifung und Diffusion nicht gleich wieder verschwindet, weil wir haben klare Rahmen.
Genau, dann siehst du einfach aus dieser Trendsportart, die du einfach nur aus Spaß irgendwo ausgeübt hast, die wird in festen Strukturen verankert und wird zu einer organisierten Sportart. Und dann ist wieder die Ausgangsfrage interessant, kann diese Trendsportart langfristig erfolgreich sein? Und das hängt einfach von der Aufmachung aus. Und wie lange kannst du die Menschen für diese Sportart begeistern? Und ich habe Padel-Tennis ehrlich gesagt noch nie gespielt, habe im Internet aber immer mal wieder, vor allem in letzter Zeit, vermehrt Videos davon gesehen. Das sieht super, also sieht super spannend aus und super cool. Da hatte ich mich auch so ein bisschen an einer Mischung aus Tennis, Badminton, weil es in der Halle Squash. Ist, Squash auch, weil es mit diesen harten Schlägen und so. Also schon super coole Sportart. Und wenn
aber
du
weißt
das
du, Lennart, im Bereich des Wettkampfs wird es ja nur als Doppel gespielt, 2 gegen 2. Ne? Mhm. Trainingszwecke natürlich auch 1 gegen 1. Und das könnte ein Problem sein, weil du brauchst ja dann 4 Leute. Und wir haben ja schon mal über andere Themen gesprochen, so Individualsport, ich ziehe meine Jogging-Schuhe an und laufe. Was ich aber sehr, sehr hilfreich finde, ist die sogenannte Urbanisierung oder Urban Sport, weil der Platzbedarf ist ja relativ gering für einen halben Tennisplatz. Den kann man fast in jede Wohnsiedlung integrieren, Fußballplatz nicht. Und so könnte es sein, dass bei der Stadtplanung, bei der Stadtviertelplanung Padel-Tennis eine Rolle spielt, weil es einfach zum urbanen Leben mit dazugehören kann.
Kann sehr gut sein, aber ich würde schätzen, bevor ein Staat oder eine Stadt bereit ist, Geld dafür auszugeben, auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel solche Plätze zu bauen, muss die Sportart sich erst längerfristig etablieren. Und in Deutschland bin ich gespannt. Man hat schon gesehen, 2013 wurde der Verband, glaube ich, gegründet. Seitdem ist man auch Mitglied der FIPA und man ist sogar Gründungsmitglied der FEPA, also des Europäischen Verbandes. Also gehe ich mal davon aus, dass man in Deutschland auch denkt, okay, die Sportart könnte wirklich langfristig großes Potenzial haben. Super spannend. Ich werde es weiterhin beobachten und Hinweis an euch, beobachtet es auch sehr gerne. Zum Ende wieder, ihr kennt es, die 3 Fragen, die wollen wir heute nicht vergessen.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, und das würde mich jetzt einfach mal generell zu Trendsportarten bei dir interessieren, Gerhard. Kennst du eine Trendsportart oder hast du eine Idee, die du einfach mal gerne ausprobieren würdest?
Also das Tenter-Paddling, das finde ich interessant, das würde ich mal machen. Ich habe in jüngeren Jahren gerne Windsurfen gemacht. Das geht jetzt leider nicht mehr so gut, aber Stand-Up-Paddling, das müsste ich hinkriegen. Aber was mich auch super interessieren würde, ist Hedis. Hast du das schon mal gehört, wo man mit Tischtennis mit.
Ach, ich glaube, man spricht Hedis aus, oder?
Natürlich Hedis.
Ja, aber habe ich schon mal gesehen, ist cool. Ja.
Und was ich auch interessant finde, ist, man findet ja viel bei Schlag den Raab oder Schlag den Star, da werden ja auch viele Sportbewegungen angeboten und das habe ich da mal gesehen. Das sieht total irre aus, wie und wo die praktisch auch Schmetterbälle sozusagen hinlegen. Und das würde ich gerne mal ausprobieren.
Ja, sieht cool aus. Da muss man aber, glaube ich, sich auch sehr beweglich sein. Also ich sehe teilweise, wie die ihre Bälle von unten noch irgendwie mit dem Kopf dahin.
Braucht man dazu auch einen Dickkopf?
Hasse ja, ist ja alles. Spaß, nein. Zweite Frage, jetzt zum Thema Padel-Tennis. Bist du da vorher schon mal in Kontakt gekommen, bevor wir uns hier auf den Podcast vorbereitet haben?
Also eigentlich nur dadurch, dass ich meine Bachelorarbeit betreuen durfte, wo jemand in dem Verband unterwegs war und das einfach mal zum Thema machen wollte, ansonsten nicht nehmen.
Alles klar. Und generell siehst du in dieser Sportart viel Potenzial hier in Deutschland oder auch allgemein?
Ja, das glaube ich schon. Die Strukturen sind da, eben wie gesagt kaskadenartig, Welt, kontinental, national, das ist schon mal sehr super. Es scheint auch keine Streitigkeiten zu geben unter den Funktionären. Oftmals sind ja Trendsportarten auch etwas, wo eben da nicht männerdominiert unterwegs ist, sondern das Testosteron sich in Grenzen hält. Und ich glaube in der Tat, mit dem Begriff Urban Sport ist Paddle-Tennis ja auch relativ preiswert zu produzieren. Das glaube ich schon, das Potenzial ist vorhanden. Ich sehe jetzt auch keine Punkte, die jetzt sich negativ auswirken würden, dass die Sportart sofort sterben würde.
Ich bin gespannt. Wenn ich mal die Zeit finde und das irgendwie umsetzbar ist, werde ich es, glaube ich, auf jeden Fall mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Pirmin Asfalk, der uns dieses Thema vorgeschlagen hat. Und ihr seht, meldet euch gerne bei uns. Wir übernehmen die Themen immer gerne und da habt ihr natürlich auch Spaß dran. Bleibt gerne dran, bewertet uns, schreibt uns gerne an sport@ist.de und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Bis dann.
Macht's gut.